Schönen guten Morgen. Schon lange her, dass ich das letzte Mal hier in dieser Kanzel stand. Und ich habe mich sehr gefreut, als Markus angerufen hat und gefragt hat, wann willst du denn wieder mal? Das heißt aber nicht, dass Roswitha und ich hier mit der Gemeinde ja nichts mitbekommen haben. Das neue Zeitalter mit Internet hat es möglich gemacht. Wir waren sonntags mit euch verbunden, hier im Gottesdienst, haben uns gefreut, wenn Elke, Anita oder sonst irgendjemand die Lieder gesungen hat, haben uns gefreut, dabei zu sein und zu wissen, jetzt sitzen genau zu diesem Zeitpunkt auch andere zu Hause und sind im Gottesdienst anwesend. Vielleicht ist diese Predigt heute für den einen oder anderen etwas, ich sag mal so, als ich Elke das Thema nannte, merkte ich am Telefon, wie sie erstmal so geschluckt hat. Es geht um Streiten. Wer von euch hat noch niemals mit einer anderen Person gestritten? Ehrlich. Alle. Streiten muss sein, scheinbar. Und auch in der Bibel wird von unzähligen Streitfällen berichtet. Als ich angefangen habe, über diese Predigt nachzudenken, habe ich in der Konkordanz nachgeguckt. Und da sind wahrhaftig über Streiten, Streitfälle, Streitigkeiten oder Streitsachen fast zwei Seiten Bibeltexte, Verse aufgeführt, wo es einfach nur um Streit geht. Streit gehört also einfach zum Leben dazu. Denn wir Menschen sind unterschiedlich. Jeder und jede von uns hat Bedürfnisse, die nicht unbedingt immer mit den Bedürfnissen der anderen in Einklang zu bringen sind. Der Klassiker. Fenster auf oder Fenster zu? Die einen wollen frische Luft, die anderen Angst, haben Angst, sich einen Zug zu holen. Schwierig. Wenn man in einem Büro sitzt mit mehreren Leuten, muss man sich darüber auseinandersetzen. Es sei denn, man hat eine Miefampel. Von Herbert Trauer nicht. Der vertreibt sowas. Aber Herbert kann uns wahrscheinlich sagen, auch eine Miefampel kann diesen Streit nicht ganz aussetzen, oder? Nö, ne? Also es gibt immer noch Interpretationsspielraum. Ja? Also so eine Miefampel, die macht was, die misst Gase im Raum, ne? Herbert, so habe ich es verstanden. Und wenn die Gase eine bestimmte Höhe haben, dann sagt ihr, Fenster auf. Und dann kommt der Nächste und sagt, oh, ist aber kalt. Ne? So ist das. Vielleicht ein Kompromiss. Sobald der eine Kollege draußen ist, macht man mal das Fenster auf und lässt frische Luft rein. Aber naja, vielleicht einigt man sich aber auch nicht. Kleines Problem mit weitreichenden Folgen. Ich habe das selbst erlebt im Büro mit einer Kollegin. Und so ein kleines Missverständnis, ein kleiner Streit oder eine Diskussion kann das ganze Klima im Büro vergiften. Ganz oft habe ich das in meinem Berufsleben, solche Situationen erlebt, in denen Konfliktpotenzial sich verbirgt und aus den verschiedensten Gründen wurde nicht darauf reagiert. Bis zu dem Punkt, wo es dann irgendwann zu einem ordentlichen Streit führt. Der berühmte letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt, den kennt jeder. Ein kleiner Tropfen, man weiß schon gar nicht mehr, warum es irgendwann mal angefangen hat. Was macht man dann? Redet man dann gar nicht mehr miteinander? Vielleicht habt ihr das auch schon mal gemacht, ne? Mit jemandem Streit gehabt und dann einfach an ihm vorbeigelaufen und mit dir rede ich ja gar nicht mehr. Ne? Nicht miteinander reden ist auch nicht gut. den anderen meiden, gucken, wann kommt der zur Kaffeemaschine. Da gehe ich mal gerade nicht hin, ich gehe 5 Minuten später hin. Oder ganz, ganz heftig sein eigenes Netzwerk aktivieren, um gegen den anderen, den Gegner, Parole zu machen. Die Frage nach einem vernünftigen Umgang mit Streit hat mich umgetrieben. Und als Rentner hat man ja Zeit, ne? Alles, was man jetzt hat, ist Zeit. Was fange ich damit an? Also habe ich einen Fernkurs, ein Fernstudium belegt, Mediation. Mediation und Grundlagen der gewaltfreien Kommunikation. Und habe mich da in diese Materie eingearbeitet, habe ein dickes Diplom danach bekommen und darf mich jetzt Mediator nennen. Leider gibt es keine Aufträge für den Mediator, weil ja, die Leute sind noch nicht so weit. Manchmal bräuchte man aber einen Dritten, der einen Außenstehenden, um herauszukommen aus diesen Stricken, die einem so gefangen halten. Streiten und miteinander reden gehören einfach im Leben dazu. Also vertragen natürlich auch. Eltern streiten sich mit ihren Kindern und wenn die Kinder in die Pubertät, also Pubertiere sind, dann streiten die mit ihren Eltern, umgekehrt. Wir streiten uns um Dinge, die uns wichtig sind. Ein Bekannter hat mir mal gesagt, eigentlich haben meine Frau und ich uns noch nie gestritten. Und ich habe das dann mal beobachtet. Tatsächlich, ich fand es schon sehr beängstigend, wie sachlich, vorsichtig diese beiden ihre Meinungsverschiedenheiten geäußert haben. Das war schon ziemlich nervig zu beobachten, wie die beiden so an bestimmten Tagen so umeinander herumgeschlichen sind, um statt mal klar zu sagen, was sie eigentlich möchten. Als die Kinder kamen, fing dann plötzlich das Streiten an. Wie erziehen wir richtig? Wie konsequent müssen wir denn sein im Umgang mit dem Fernsehen, mit dem Smartphone, mit dem Handy? Wie viel Fernsehen ist gut und wie aufgeräumt muss eigentlich ein Kinderzimmer sein? Beide hatten da unterschiedliche Ansichten und haben darüber gestritten, das war wohl dann der richtige Weg. Heute muss ich sagen, die beiden haben wohl sehr aufgeweckte, tolle Kinder. Ich würde sagen, das Streiten hat sich gelohnt. Wo mir eine Sache am Herzen liegt oder wo mir ein Mensch besonders wichtig ist, da muss ich streiten. Da kann ich nicht einfach sagen, ach, dann mach mal einfach so. Ich schaue mir das an und lass dich einfach laufen. Ist mir doch egal. Nehmen wir uns einfach mal die Frage, wie unsere Zukunft, sollte Corona jemals vorbei sein, aussehen soll. Wie gehen wir mit Ressourcen um? Wie schaffen wir genügend Arbeitsplätze? Und wie können wir alle davon gut leben? Was können wir tun, um Vorsorge gegen weitere Pandemien zu betreiben? Um diese Fragen wird heftig gestritten. In Talkshows, in kleinen Gruppen zu Hause, unter Freunden. Jesus war auch ein exzellenter Streiter. Er hat sich zum Beispiel mit den Pharisäern auseinandergesetzt über Gottes Gebote, über die Liebe und ein gutes Leben. Viele Streitgespräche sind uns in den Evangelien überliefert. Jesus diskutiert mit anderen über die Frage, wie man richtig fastet, wie das ist mit den Regeln zum Ruhetag. Er hat auch darüber gestritten, für wen ist er eigentlich zuständig? Hat er überhaupt die nötige Vollmacht, das zu tun, was er getan hat? Wie ist das mit der Steuer? Und mit der Auferstehung und überhaupt. Ja, streiten und reden muss sein. Vielleicht heute mehr denn je. Mein Eindruck ist, es wird heute mehr übereinander, aber nicht unbedingt miteinander geredet. Aber so geht Streiten nicht. Streiten braucht Regeln, ganz banale Dinge, ausreden lassen, nicht ausschweifen, niemanden persönlich angreifen, Dinge auch einmal aus der Position des anderen zu betrachten. Wer nur übereinander redet, der verändert nichts, der wird keine Lösung finden. Klar, manche wollen das auch nicht, wenn sie zum Beispiel ohne ihren Klarnamen zu nennen oder einem Synonym ihre Meinung in den sozialen, für mich asozialen Medien kundtun. Hier geht es häufig nicht um Lösung, sondern es geht um Hetze. Wir brauchen das gemeinsame Gespräch über das, was wichtig ist. Redet miteinander, unterhaltet euch, setzt euch an einen Tisch, lernt euch kennen, merkt dabei, was euch wichtig ist und wo ihr euch schon einig seid. Und als ich diese Sätze aufgeschrieben habe, fiel mir folgende Begebenheit ein. Vielleicht können sich der eine oder andere noch daran erinnern. Wir haben vor einigen Jahren hier in der Gemeinde so ein Programm gemacht, da haben wir uns in unterschiedlichen Haushalten, in Kleingruppen zusammengefunden und haben dieses Programm zusammen erarbeitet. Und ich weiß noch, wir waren bei Maschers, wir waren schon eine ganze Weile hier in der Gemeinde und wir waren an diesem Abend bei Maschers und als der Abend zu Ende war, sagte Matthias, interessant, jetzt kenne ich euch schon so lange und trotzdem habe ich heute und die letzten Abende völlig neue Dinge von euch gehört und erlebt und sehe euch jetzt nochmal aus einer anderen Sichtweise. Man lernt sich kennen. Unterschiedliche Sichtweisen machen auch vor christlichen Gemeinden nicht Halt. Wie gestalten wir das Leben nach Corona hier in der Gemeinde? Können wir wieder wunderbare Lieder singen oder sollen wir sie lieber aus der Konserve vom Band hören? Das waren wunderschöne Lieder eben, ne? Sehr schön. Aber singen ist was anderes. Wie groß wird der Aufwand sein, den wir für Frauenfrühstück einplanen müssen? Und können wir das wirklich als kleine Schar wirklich wuppen? Alle Auflagen zu erfüllen? Oder müssen wir diese Veranstaltung vielleicht ganz canceln? Wir sehen hier auf dem Tisch das Abendmahl. Wie sieht es damit aus? Einzelkelch? Gemeinschaftskelch? Alle gehen vor und alle stehen gemeinsam Schulter an Schulter, geben sich die Hand dabei? Oder wie werden wir das weitermachen können, durchführen können? Ich weiß, gerade im Abendmahl liegt sehr viel Potenzial von unterschiedlichen Meinungen. Und ich weiß es aus unserer ehemaligen Gemeinde, da ging der Streit beim Abendmahl darum, es muss doch ein echter Silberkelch sein, Chromagan geht gar nicht. Ihr seht, also wenn man sich streiten will, geht alles. Streiten ist also nicht ganz einfach. Aber was macht man, wenn man jetzt gestritten hat, alle Argumente ausgetauscht hat, man hat auch ein besseres Verständnis füreinander gewonnen, aber die Gegensätze sind jetzt klar auf dem Tisch. Was macht man dann? Vor dieser Frage stand auch Paulus. Und zwar am Ende des 2. Korintherbriefs. Paulus postet, also der schreibt einen Brief, ne? der schreibt einen Brief. Und dieser ganze zweite Korintherbrief ist eine ganze Auseinandersetzung, ein Teil einer Auseinandersetzung, eines Streits. Paulus wurde in Korinth heftig angefeindet. Er wurde beleidigt. Er musste aus der Ferne sich einiges anhören. In Korinth waren judenchristliche Missionare aufgetaucht, die ihn und seinen Dienst diffamiert haben, die ihn klein gemacht haben und die ihm jegliche Kompetenz und Autorität abgesprochen haben. Es gab Verleumdungen und Vorwürfe, die Paulus sehr betrübt haben und die ihm auch zu schaffen gemacht haben. In seinem zweiten Brief an die Korinther bezieht er hierzu Stellung. Sein Brief ist sehr engagiert und teilweise in vorwurfsvollem Ton. Er rechtfertigt sich, immer wieder verweist er auf Jesus Christus, er argumentiert besonders eindringlich, bleibt dabei nicht immer ganz sachlich und wird auch mal verletzend. Er ermahnt, erinnert an seine Zeit in Korinth, am Ende droht er sogar. Als Mediator hätte ich da wahrscheinlich das ein oder andere Mal beschwichtigend eingegriffen und hätte versucht, etwas Ruhe in die Sache reinzubringen. Hätte ihn versucht zu zügeln. Aber anders als das bei manchen Posts, die heute geschrieben werden und bei Facebook zu lesen ist, geht es Paulus nicht einfach darum, Dampf abzulassen und jetzt von seiner Seite aus den anderen klein zu machen. Es geht ihm bei aller Schärfe nicht darum, die Beziehung zur Gemeinde abzubrechen. Ganz im Gegenteil. Immer wieder spricht er davon, dass er noch einmal nach Korinth reisen will. Denn die Gemeinde liegt ihm am Herzen. Sie ist ihm wichtig. Ich glaube, deshalb streitet er auch so leidenschaftlich. Deswegen schreibe ich euch das alles aus der Ferne, schreibt er. Wenn ich dann bei euch bin, will ich nicht zu hart durchgreifen müssen. Also ich lasse jetzt mal Dampf ab, damit, wenn ich bei euch bin, das Ganze nicht eskaliert. Dann habe ich das schon mal gesagt und ihr könnt euch darauf vorbereiten, wenn ich komme. Er schiebt nichts auf die lange Bank. Er zeigt, wie verletzt er ist. Aber wie verabschiedet man sich nun nach den Argumenten, Emotionen und all die Verletzungen, wenn er die alle so auf den Tisch gelegt hat? Wie beendet man einen solchen Post? Paulus macht das so. Ihr könnt das gerne heute Nachmittag, wenn ihr wollt, mal zu Hause nachlesen. In 2. Korinther 13, Vers 11 bis 13. Ich finde diesen Briefschluss klasse. Super toll. Paulus konnte das auch schon mal kürzer und bissiger. Könnt ihr gerne nachlesen im Galaterbrief. Da hat er richtig mal die Feder laufen lassen. Aber hier reicht er zum Ende einer Hand. Er blickt über den Streit hinaus auf das, was ihn mit der Gemeinde verbindet. Paulus schreibt: Schließlich, liebe Brüder und Schwestern, freut euch, lasst euch festigen. Nicht durch ihn, sondern durch unseren Herrn Jesus Christus. Er ist der, der alles zusammenhält, auch im Streit. Er macht uns zu Brüdern und Schwestern. Paulus ist nicht mehr als die Menschen in Korinth und umgekehrt. Egal, wie viel sie um des Glaubens willen streiten miteinander, um Einigkeit ringen. Paulus schreibt weiter: Deshalb seid auf Einigkeit aus und lebt in Frieden miteinander. Und Gott, der Liebe und Frieden schenkt, wird mit euch sein. Ich verstehe den Paulus so. Ja, wir streiten. Aber lasst uns bei allem auf Einigkeit aus sein, den Frieden im Blick haben, den Gott schenkt. Lasst unseren Streit nicht ausufern, sondern immer darauf hinarbeiten, dass wir einig werden und uns auf Augenhöhe begegnen. Den Blick auf Gott hin. Vielleicht können so auch die Verletzungen, die entstanden sind, heilen. Und dann schreibt er einen Satz, und der ging mir, da gab es Gänsehaut oder, wie schon mal jemand gesagt hat, Erpelpelle. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Die streiten sich und er sagt, grüßt einander mit dem heiligen Kuss. Das klingt mitten in einem Streitgespräch schon ein bisschen komisch, ne? Ich schweife ein bisschen ab. Vor einiger Zeit war ich in Hannover beim Handballspiel. Ja, ich gehe auch zu Handball, nicht nur zu Fußball, und gucke mir das da an. Und es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, voller Emotionen. Ein Spieler der gegnerischen Mannschaft hat den Ball, springt hoch und will mit aller Wucht versuchen, den Ball aufs Tor zu werfen. Einer der Hannoveraner Spieler stemmt sich ihm entgegen und die beiden rasseln richtig zusammen. Knallen auf den Hallenboden, die Betreuer kommen rein, beide müssen versorgt werden und der Schmerz der beiden ist bis in die letzten Zuschauerränge ganz oben zu spüren. Irgendwann rappeln die sich wieder auf und der eine streckt dem anderen die Hand hin. Der andere nimmt sie, sie geben sich beide einen Klaps auf den Po und das Spiel geht weiter. Versöhnung. Ich weiß, jeder Vergleich hinkt. Dieser wahrscheinlich auch. Die Hand reichen. Die Hand reichen heißt, ich schaffe eine Verbundenheit, die ich hoffe, dass sie bei dem anderen auch da ist. Gnade im Voraus. Im letzten Satz seines Briefes schreibt Paulus, ich wünsche euch allen die Gnade, die der Herr Jesus Christus gewährt. Ich wünsche euch die Liebe, die Gott schenkt und die Gemeinschaft, die der Heilige Geist bewirkt. Paulus äußert hier einen Segenswunsch, indem er sich gleich selbst mit hineinnimmt. Paulus wünscht Gnade und Liebe und Gemeinschaft. Tja, wie kann man weitermachen, wenn man streitet und eine Einigkeit nicht in Sicht ist? Paulus zeigt uns in diesen letzten Zeilen seines Briefs an die Korinther einen Weg. Gebt einander die Hand. Es muss nicht gleich der heilige Kuss sein. Und schaut auf den, der größer ist und über allem steht, auf Gott. Ich glaube so fest, dass in jedem Streit Einigkeit gefunden werden kann und Streitigkeiten nicht immer vor Gericht entschieden werden müssen. Aufeinander zugehen, die Dinge auch einmal aus der Perspektive des anderen zu beobachten. Nicht immer das Trennende, sondern das Verbindende in den Vordergrund stellen. Dieser Weg braucht Mut. Aber ich weiß es, auf diesem Weg liegt Segen. Ich wünsche euch und uns allen als Gemeinde für jeden Einzelnen, dass wir alle die Kraft geschenkt bekommen, diesen Mut in Streitigkeiten aufzubringen, dem anderen die Hand zu reichen, das Verbindende zu suchen. Das ist ein mutiger Weg. Aber ich glaube, auf diesem Weg liegt Segen. Amen.